Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder den Jan Frisse hier bei mir in der Show zu Gast. Und zwar haben wir uns in der letzten Folge etwas verquatscht, beziehungsweise die Thematik der letzten Folge konnte nicht ganz aufgeräumt werden, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen direkt mal einen Part 2 für euch. Und ja, Jan ist heute wieder hier mit am Start. Jan, wie geht's dir heute? Bist du bereit für die neue Folge?
Absolut fresh and ready. Und ja, danke dir auf jeden Fall, dass ich ein weiteres Mal Gast sein darf. Und freut mich auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, ob wir heute alles durchbekommen. Lass uns da auf jeden Fall ordentlich unser Bestes geben und dann wird es schon.
Ja, ich denke, diesmal schaffen wir es. Wir probieren auch dieses Mal gar nicht so viel rumzuschnacken. Das letzte Mal haben wir das Thema nochmal aufgegriffen, ne, mit der Wettkampf-Prep. Das hat irgendwie 30 Minuten gezogen oder 35, sowas in dem Dreh. Dementsprechend hat es ein bisschen an der Zeit geraubt, aber ich glaube, das war auch für viele Leute interessant, da gerade auch viele Starter so Natural Bodybuilding im Podcast auch hören.
Viele Leute genießen dieses Ramblen, wenn man so ein bisschen off-topic geht und vielleicht auch mal in einer bestimmten Frage mehr Kontext gibt. Ja. Feiern viele Leute auch.
Also ich muss sagen, ich feiere es auch extrem persönlich. Ja, ne? Also es macht halt einfach Spaß, so der Austausch unter Athleten, und ich denke, gerade für viele, die das gar nicht so oder gar nicht so die Möglichkeit haben, sich auch mit anderen Athleten so auszutauschen, weil wir sind jetzt natürlich so, wir haben das Luxusproblem, sage ich mal, dass wir halt mit super vielen Athleten Kontakt haben, immer wieder in so Gespräche rutschen und dementsprechend das für uns so Normalität ist. Ne? Klar. Für andere Leute ist es allerdings so, dass die kaum jemanden im Umfeld haben. Ne? Man kennt es vielleicht so, man ist im Studio und man ist irgendwie vielleicht der einzigst ambitionierte oder ganz wenig ambitionierte Leute nur, die vielleicht aber teilweise auch noch gar nicht gestartet sind und so weiter und so fort. Und dann bist du halt für dich alleine mit dem Sport immer. Mhm. Und dann ist, denke ich, auch ganz geil, wenn einfach so zwei Leute mal über ein Thema sich so ein bisschen austauschen und man da auch so Informationen raussaugen kann. Ne?
Absolut, absolut. Stimme ich dir zu. Ja. Ich habe auch niemanden zum Beispiel bei mir im Gym, der im Natural Bodybuilding per se ist so.
Also, ja, ich auch nicht.
Voll. Und ich meine, also du kennst ja gut, bei dir ist vielleicht nochmal was anderes, wenn du eh mal alleine trainierst. Aber du hast ja auch schon im Vorhinein gemerkt, so man fängt an zu skypen so, und man quatscht in der Regel, solange halt Zeit da ist, auch erstmal ein bisschen. Und ja, ist ja cool.
Ja, auf jeden Fall. Also feiere ich, wie gesagt, auch extrem. Und ja, ich freue mich, dass du heute nochmal hier bist, Jan. Letzte Folge haben wir, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, beziehungsweise die letzte Folge noch nicht gehört haben, über Trainingsvolumen gesprochen. Wir haben so ein bisschen über Übungsauswahl gesprochen, über Trainingssplits, wie man einen Trainingssplit aufstellt, was darauf oder wobei darauf zu achten ist. Und wie man das Ganze angehen sollte. Und in dieser Folge wollen wir da weitermachen. Das bedeutet für jeden, der die letzte Folge noch nicht gehört hat, checkt erst die letzte Folge ab, damit ihr so ein kleines Grundverständnis bekommt darüber, wie die Folge aufgebaut ist und wir da einfach dran anknüpfen können und ihr dementsprechend auch das Beste daraus mitnehmen könnt und nicht so einen Quereinstieg habt und euch dann wieder fragt, okay, und wie sollte ich das machen, wie sollte ich das machen. In der ersten Folge sind wir wirklich schon auf einige Punkte eingegangen, dementsprechend abchecken, Freunde. Feedback war auch bis dato ziemlich gut, also
cool, freut mich.
Ich denke, da wird auf jeden Fall jeder was von haben und heute machen wir dann erstmal mit der nächsten Thematik weiter. Und zwar habe ich mir hier eine kleine Notiz gemacht, wir wollen das Thema Volumensteigerung innerhalb eines Mikro-, Meso- und Makrozyklus besprechen. Das bedeutet, für alle die das noch nicht wissen, ein Mikrozyklus ist quasi eine Trainingswoche, kann man schon so sagen. Ein Mesozyklus sind mehrere Trainingswochen zu einem Block zusammengefasst und ein Makrozyklus sind dann mehrere Trainingsblöcke. So, und jetzt würde ich gerne das Wort an Jan wieder abgeben. Und zwar, Jan, wie handhabst du das bei deinen Klienten, beziehungsweise wie siehst du das ganze Thema Volumensteigerung innerhalb dieser Rahmen?
Ja klar, du hast jetzt den Mikrozyklus-Kontext auch angesprochen. Soll ich das auch noch mit einbeziehen oder soll ich mit Mesozyklen, Makrozyklen weitermachen?
Eigentlich hatten wir Mikrozyklus schon besprochen, ne, in dem letzten Podcast, wo wir gesagt haben, okay, von innerhalb der einzelnen Trainingswochen so und so steigern, relativ konservativ angehen. In den meisten Fällen hast du bessere Erfolge. Also hatten wir ja eigentlich schon angesprochen. Da können wir eigentlich auf das Thema Mesozyklus übergehen und Volumensteigerung innerhalb von größeren Blöcken dann, ja.
Klar, wenn du von Mesozyklen sprichst, dann gehe ich in der Regel eh mal davon aus, dass du im Mesozyklus meinst und nicht unbedingt von Mesozyklus zu Mesozyklus. Also vielleicht, um das Ganze nochmal kurz zu recappen, im Zyklus selbst würde ich in der Intro-Week tendenziell vielleicht etwas weniger machen und von der Intro-Week auf die erste, ja, Akkumulationswoche relativ, also was heißt aggressiv steigern, aber vielleicht aggressiver als im restlichen Zyklus. Ja. Und von da aus dann eigentlich ziemlich autoregulativ arbeiten. Also ich mache es in der Coaching-Praxis so, dass ich schon was im Vorhinein plane, was in der Vergangenheit sich eben auch bewährt hat, aber dann halt eben mit dem, zum einen den Klienten aufkläre, wie Autoregulation vernünftig zu nutzen ist und zum anderen halt auch auf wöchentlicher Basis kommuniziere und dann eventuell dort nochmal Anpassungen vornehme. Denn das Ding ist mit Autoregulation, Der eine ist halt sehr objektiv im Training, kann reingehen, kann sich dann eingestehen, okay, vielleicht mache ich heute den Satz mehr nicht. Und der andere macht ihn, komme was wolle, egal wie schlecht er sich fühlt und egal wie schlecht die Tagesform vielleicht ist. Von daher, da musst du auf jeden Fall aufpassen. Autoregulation kann gut funktionieren, aber kann halt auch nicht gut funktionieren, sagen wir es mal so. Also ich glaube, da kommt es sehr auf die Athletencharakteristik an. Ansonsten, ja, dich von da auf eben auf deinen Peak hinarbeiten, wenn gewisse Variablen eben hinweisen, dass du tendenziell vielleicht etwas mehr machen könntest im Laufe der Wochen. Also wenn du dich jetzt permanent super fresh fühlst, kaum Pumps bekommst, dich vielleicht auch nach der Session lokal noch sehr fresh fühlst und du willst auch mehr machen, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, in den kommenden Wochen dich etwas hochzusteigern. Wir reden da irgendwo von 0 bis 2 Sätzen pro Woche und das auch für einen Muskel, also das heißt nicht unbedingt, oder nicht unbedingt für einen Muskel, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass du jetzt 2 Sätze in allen Muskelgruppen steigerst, sondern bei mir ist es auch oft so, dass ich mit Leuten vielleicht in einigen Muskelgruppen statisch fahre und dann mit in anderen Muskelgruppen dynamisch. Also ich habe selten jemanden, der alle Muskelgruppen gleichzeitig relativ aggressiv Satzprobis und fährt. Ja.
Da macht es jetzt dann auch nochmal einen großen Unterschied, denke ich, was für Übungen du halt eben auch steigerst. Ne?
Voll.
Bist du da jemand, der eher konzentriert dann oder isoliert quasi Muskelgruppen, also das Volumen von Muskelgruppen steigert, oder sagst du, okay, dann nehme ich vielleicht lieber direkt Übungen, die zum Beispiel ein gewisses Overlap-Volume mitbringen, wie zum Beispiel ein Squat auf die Quads und auf die Adduktoren und Glutes, oder sagst du lieber, okay, vielleicht greife ich da aber besser auf den Beinstrecker zurück, weil er eben nicht so viel zentrale Ermüdung mitbringt wie ein Squat.
Klar. Das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, also Satzprogression in bestimmten Übungen versus andere Übungen. Mhm. Ich glaube, also in Isolationsübungen und vielleicht Compounds, die relativ sicher sind, ist das Ganze eher anwendbar als in einem freien Compound mit freien Gewichten. Gerade wenn da vielleicht auch viel Axiallast im Spiel ist, die Übung vielleicht auch ein bisschen vom Risikofaktor vielleicht etwas höher ist, wobei Bodybuilding generell eher ein sicherer Sport ist. Mhm. Aber das kommt auch sehr stark auf den Trainingsstand an. Also zum Beispiel bei mir oder mit jemandem, der ein bisschen weiter fortgeschritten ist, zum Beispiel eine Satzprogression in einem Deadlift oder in einem ADL oder in einem Squat oder so, kommt in der Regel nicht vor. So. Mhm. Wenn du aber jetzt einen Anfänger hast, der vielleicht erstmal überhaupt mit 2 Sätzen reinstartet, der kann mit Sicherheit oder sehr, sehr wahrscheinlich oft dann irgendwann vielleicht auf den dritten Satz steigern im Zyklus. Einfach weil er so schnell adaptiert, dass diese Rate an Fitness deutlich schneller ansteigt als die Fatigue. Und ja, das ist halt auch wieder dieses Ding mit den Volume Landmarks. Meinetwegen, dass du dich von MEV Richtung MAV hocharbeitest. Diese Spanne ist beim Anfänger viel, viel größer als bei jemandem, der sehr fortgeschritten ist. Also vielleicht jetzt...
Kannst du die Begrifflichkeit nochmal ganz kurz erklären? Für die
MEV ist ein minimal effektives Volumen. Ist im Endeffekt das, was du im Training absolvierst, um Progress zu sehen im Laufe der Zeit, aber eben nicht den bestmöglichen Progress machst. Und dein MAV ist eben das, was du maximal regenerieren kannst innerhalb eines Mikrozyklus. Und dein MAV, also das, was du brauchst, um maximal zu adaptieren, liegt irgendwo dazwischen. Ich kann jetzt argumentieren, ob das eine statische Landmark ist oder ob die vielleicht im Laufe der Wochen, der Trainingswochen auch ein bisschen wandert. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Ich glaube, das wäre auch sehr...
Haben wir im ersten Podcast auch schon, denke ich, ganz gut angesprochen, welche Einflussfaktoren damit einhergehen, um solche Marker halt eben auch zu verändern.
Ja. Und in der Regel Satzprogression zum Ende des Zyklus weniger. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon angesprochen, die Acute-to-Chronic-Workload-Ratio zu beachten. Und ich denke, dass das Vermeiden von zu hohen Belastungsspitzen irgendwo auch eine gute Idee ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auch die Intensitäten immer weiter steigerst, und zusätzlich noch eine Satzprogression fährst und dann alles aufeinander kommt in der letzten Woche, dann kann es halt gut sein, dass du dich halt komplett zerlegst. Und gerade wenn die Satzprogression dann sehr, sehr aggressiv ist, kann es gut sein, dass das Verletzungsrisiko durch all diese Variablen halt sehr, sehr stark ansteigt in der letzten Woche. Und das schon in einem bereits ermüdeten Zustand dann zu absorbieren, ja, muss man auf jeden Fall aufpassen. Was nicht heißt, dass es nicht Sinn machen kann in bestimmten Szenarien. Also ich glaube, jeder kennt es, wenn man dann sich irgendwie noch durch die letzte Trainingswoche durchhasselt, sage ich mal, und am Ende halt alles perfekt aufgeht und man sich vielleicht schon ziemlich räudig fühlt, aber dann eben auch im Deload merkt, hey, ich adaptiere vielleicht noch im Deload darüber hinaus, vielleicht irgendwo in irgendeiner Weise, dass du super kompensierst und dann umso stärker nach dem Deload wiederkommst. Also wir hatten es auch im letzten Podcast schon angesprochen, akutes Overreaching wirklich per Definition, dass du im Training einen Leistungsabfall hast, strebe ich in der Regel nie an, sondern halt bis auf dem Weg dorthin zu sein, dann eher halt andere mit Overreaching assoziierten Symptomen eben auf diese Wert zu legen, weil es wird halt auch verwechselt, so die Leute kommen halt, ja, meine Schlafqualität jetzt ein bisschen schlechter, ich bin jetzt schon stark am Overreachen, nee, so per Definition bist du nur am Overreachen, wenn du in der Session Leistungsabfall hast und das passiert aber in der Regel.
Ja.
Sehr, sehr selten.
Habe ich auch sehr, sehr selten. Es ist oftmals so, wenn jemand auf Diät ist oder so und du mit ähnlichem Volumen schon wieder in den Cut reingehst, da habe ich das schon mehrfach beobachten können, wenn man nicht eine recht starke, sage ich mal, Volumenreduktion von bis zu 20%, nehme ich jetzt einfach mal so als Marker, mitnimmt, dass schon nach 1 bis 2 Zyklen die ersten Overreaching-Symptome wirklich eintreten können am Ende des Zyklus und das vorher einfach nicht der Fall gewesen ist. Also bei mir selbst ist es bisher noch nicht passiert, zum Glück, aber je nach Individuum ist das natürlich auch von der Anfälligkeit für die regenerative Kapazität, die da auch fehlt, einfach sehr, sehr unterschiedlich und da können manche Leute auch wirklich ziemlich schnell schon in Overreaching kommen, wenn sie den gleichen Zyklus mit ähnlichem Volumen schon durchfahren wollen und vielleicht dahingehend auch nicht im Sinne der Auslastung oder des Volumens dann Anpassungen nach unten vorgenommen haben. Das ist mir schon mal so ein bisschen aufgefallen, dass da eigentlich so die größte Problematik ist, wenn man dann auf einmal eine Diät macht und versucht, das gleiche Volumen so mitzunehmen, ne? Oder wie sind deine Erfahrungen da?
Ich habe in der Tat die gesamte Prep mein altes Volumen durchgefahren. Ja, ich würde es eher reaktiv anpassen. Also mit dem Klienten oder dem Athleten halt sehr viel kommunizieren. Also ich sink jetzt in der Regel, es sei denn natürlich, vorher war es schon sehr, sehr extrem. Also wenn man merkt, so hey, vielleicht war das jetzt schon zu viel. Oder also es muss
das ja sind auch genau diese Leute, bei denen das passiert. Also so meiner Erfahrung nach, so Leute, die eigentlich immer relativ gut eingestellt sind, oder vielleicht, wo du auch bei den einzelnen Mesozyklen jetzt das Volumen vielleicht leicht gesteigert hast im Verlauf, ne, aber noch nie an dem Punkt warst, wo du sagst, okay, jetzt, der ist wirklich irgendwo an seinem maximal regenerierbaren Volumen, dann geht's meistens noch ganz gut fit so, aber wenn jemand halt wirklich so am Ende schon ist, ne, bei dem mache ich dann immer so einen kleinen Reset, so ungefähr auf die mittlere Spanne. Ne? Mhm. Also sagen wir nicht das Volumen aus dem ersten Mesozyklus, nicht das aus dem fünften, sondern da gliedere ich mich irgendwo bei dem Volumen aus dem dritten Mesozyklus vielleicht ein. Okay. Und das kann der meistens auch ziemlich gut regenerieren dann, ne? Auch in der Diät. So, aber wenn ich versuche auf Krampf so dieses Volumen vom fünften Mesozyklus dann zu nehmen, ne? Wo alles halt eben schon on top ist, dann wurde es in der Vergangenheit schon ein paar Mal ein bisschen schwerer und ja, also das mache ich mittlerweile auch sehr, sehr ungern, so 1:1 dieses maximale Volumen da in die Diät mitzubringen.
Ja, dadurch, dass ich halt irgendwo oft mit einer gewissen Spanne an Sätzen arbeite, schaue ich einfach, dass ich zum Diätbeginn die Spanne am Anfang des Zyklus ein bisschen hochschraube und die am Ende ein bisschen runterschraube, weil das Ganze in der Regel sehr, sehr statisch wird. Also wenn du vielleicht vorher eine Satzprovision von 4 Sätzen über 4 Wochen hast, sind es dann vielleicht noch 2 Sätze über 4 Wochen.
Ja.
Und das wird auch im Laufe der Diät immer weniger. Also es ist auch bei mir ziemlich, ziemlich gut aufgegangen. Zum Ende fährst du dann halt eigentlich mehr oder weniger einen statischen Approach. Hast vielleicht noch einen Satz irgendwo über den gesamten Zyklus, der geerdet wird in 1-2 Muskelgruppen, aber das wird dann in der Regel sehr, sehr wenig. Und das Ding ist halt auch, auf dem Papier kann etwas gut funktionieren und derjenige kann auch sehr gut davon profitieren, kann auch fantastische Resultate haben, wenn er sich aber permanent super fatigued fühlt und vielleicht Trainingsmotivation nicht mehr so hoch ist. Solche Dinge eben, die in der Regel halt mit sehr, sehr hohem Trainingsumfang mitkommen, irgendwann zumindest, dann könnte es durchaus Sinn machen, dann zum Diätbeginn zu sagen, hey, lass uns mal ein Reset machen oder vielleicht auch eine Phase zu fahren, wo du ein bisschen weniger Volumen fährst, um dann eben in die Diät zu starten. Und diese Phase mit weniger Volumen resettet dich auch so ein bisschen. Also du kannst in der Regel danach ein bisschen sensibler auf Trainingsstimulus und kannst in der Regel dann auch mit weniger wieder starten und mit weniger auch gleichmäßig oder einen gleichen Stimulus setzen wie vorher.
Nee, cool. Ja, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen abgeschweift, aber das Ding ist, es spielt halt alles so mit ein, ne? Und das sind alles Punkte, die man mit ansprechen muss, weil wenn man sie nicht mit anspricht, so, dann kommen die Fragen im Nachgang. Ne?
Ja, ich hau lieber
auch so. Zum letzten Podcast habe ich auch schon einige Fragen wieder bekommen. Okay. So, da haben Leute geschrieben, so, war sehr, sehr cooler Mehrwert, aber hier und da habe ich noch eine Frage. Ich habe aber viele auch noch gar nicht beantwortet, weil, also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst als lieber Zuhörer, weil wir hier halt eben noch eine Folge haben. Und hier kommt halt noch einiges, was ich gerne ansprechen wollen würde. Und vielleicht findet ihr euch da wieder. Und wenn nicht, dann kann man immer noch fragen.
Also wenn Fragen aufkommen, gerne nachfragen. Ich schaue, dass ich da in der Regel einmal am Tag so meine DMs irgendwie ein bisschen durchboxe. Ist wahrscheinlich bei mir auch noch deutlich überschaubarer als bei dir.
Aber ich versuche in letzter Zeit auch wirklich allen nachzugehen.
Nice.
Ja, also ich habe gemerkt, dass es mir selbst doch viel wert. Also wenn jemand so eine komplette Trash-Frage stellt, ne? So, wie nehme ich ab? Ja, weiß ich nicht. Dann schreibe ich halt in der Antwort wirklich Kaloriendefizit, ne? Weil ich kann dir ja nicht eine Anleitung schreiben. So, dafür mache ich ja den Podcast. Das ist ja alles kostenloser Content und alles wurde irgendwo schon mal besprochen, ne? Da frage ich mich halt, konsumierst du halt meinen Content nur? Nee, also konsumierst du den gar nicht oder willst du mich halt nur ausnutzen so in dem Moment? Weil Google kann dir das auch sagen, wie ich abnehme, ne? So. Aber meistens ist es ja gar nicht böse gemeint, aber da kommen wirklich manchmal richtig geile Fragen oder richtig geile Anregungen und es macht mir auch dann irgendwo Spaß.
Ja.
Manchmal ist es halt einfach zu viel, dann kriegt man halt nicht alles direkt beantwortet, so dann dauert es halt mal eine Woche, aber ich versuche in letzter Zeit schon so viel wie möglich zu beantworten, einfach weil die Leute einem ja auch was zurückgeben irgendwo.
Absolut,
ne?
Absolut.
Muss man ja auch sagen.
Voll. Ich glaube, dass viele Leute halt diese sehr allgemeinen Prinzipien, die man vielleicht auch manchmal vermittelt, klar, wir probieren viel Kontext zu geben, aber wir geben jetzt nicht den Kontext von Person XY. Und ich glaube, viele Personen wollen dann nochmal so ein bisschen die Frage vielleicht spezifischer auf sich selbst stellen. Und
ich denke, da es wird halt oft im Internet auch so nur kommuniziert. Also ich teaser mein Coaching zum Beispiel ja auch gar nicht an. Ich weiß nicht, du jetzt auch so offensiv gar nicht so richtig.
Nee,
du hast halt eine Website, dies, das, ne? Aber da sind wir da ja schon ziemlich ähnlich und ich denke halt, dass viele Leute, also wenn das ein Text ist in einer Frage, Nachricht, ne? Ich krieg manchmal wirklich so zweimal Handybildschirmtexte oder dreimal. Da muss ich sagen, so ist auch die Zeit bei mir zu knapp, um das so immer zu beantworten, ne? Das Lesen dauert ja allein schon 5 bis 10 Minuten. Das wird dann irgendwann so übel hart, weil wenn du dann 50 Nachrichten am Tag mit so Nachrichten bekommst, so, dann machst du nichts mehr anderes. Aber was ich dann halt eben denke, warum schreiben die Leute dann nicht einfach und fragen, ey, hast du mal Zeit, eine halbe Stunde für so einen Call einfach so, ne? Also so, dann wird sich das ja irgendwo ausgehen, ne? Weil du kannst ja so Nachrichten nicht immer beantworten.
Ja, ich nutze die Sprachnachrichtenfunktion halt super oft. Bei so längeren
Sachen. Wenn man Steps geht.
Ja, genau.
Ja.
Draußen,
ja.
Ich beantworte DMs einfach immer unterwegs. Dann
sie. Geil.
Voll.
So,
um aufs Thema zurückzukommen.
Ja.
Wir hatten das Ganze jetzt innerhalb des Mesozyklus besprochen. Vielleicht
genau. Mal
auf den Kontext über den Makrozyklus einzugehen, sprich, wie du vielleicht vom Mesozyklus zu Mesozyklus steigerst. Ist im Endeffekt sehr ähnlich wie
wichtig.
Innerhalb des Mesozyklus.
Ja.
Also evaluiere deinen Zyklus, schau, wo hast du mit welchem Trainingsumfang Fortschritte gemacht. Bist du mit dem Fortschritt zufrieden? Wie waren andere Marker? Also wie gesagt, wenn du jetzt... Ich finde den Ansatz, wenn du Progress machst, nichts zu verändern, grundsätzlich nicht schlecht. Nur wenn du Progress machst, aber du hast noch so viel Luft nach oben, kann man eventuell auch drüber nachdenken, mehr zu probieren. Ich würde das Ganze aber eben sehr konservativ angehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich bin jetzt mit 15 Sätzen Rücken gut gefahren, ich habe noch regenerative und adaptive Kapazitäten, erhöhe ich jetzt mal auf 25 Sätze oder so, sondern vielleicht ein, zwei Sätze erhöhen von Meso zu Meso. Wenn du eben viel Luft hast, und das kannst du dann eben mit so Sachen festmachen wie Session RPEs, hast du vielleicht einen gewissen, wie waren deine Pumps im Training, hast du einen gewissen Muskelkater verspürt in der Muskulatur selbst. Ich meine, Muskelkater an sich ist kein guter Indikator für Hypertrophie, aber Muskelkater ist ein Indikator für irgendwo, nicht unbedingt Stimulus auch, aber du hast zumindest den Muskel getroffen. Und ja. Muskelkater korreliert oder Muscle Damage, auch wenn das nicht 1:1 korreliert, steht im Zusammenhang
schon mit so Hypertrophie.
Ziemlich, steht, nein, nicht mit Hypertrophie, sondern so ziemlich mit allen Dingen, die für Hypertrophie, die Hypertrophie
sprechen.
Verursachen. Und
ja, also ich sag auch immer, ich wurde heute witzigerweise in einem Check-in auch gefragt, so Daniel, ist es schon sinnvoll, bei einer RPE von 7 bis 8 Muskelkater zu bekommen? Ne? Also das stand in einem Check-in-Formular als Frage. Fand ich auch super interessant. Wie sind deine Meinung dazu?
Also grundsätzlich, ich sag mal so, wärst du an dem Tag deine RPE 10 gefahren, hättest du vermutlich nochmal deutlich stärkere Muskelkater bekommen. Es ist halt voll kontextabhängig. Ich denke mal, dein Athlet ist noch relativ früh im Zyklus. Ja. Und ja, ich meine, wenn der Stimulus wird irgendwo ausreichend gewesen sein oder zumindest neuartig, sagen wir es. Also es kann auch gut sein, dass wenn du jetzt eine neue Übung implementierst oder irgendwas machst, was du nicht gewohnt bist, was einen gewissen Teil der Range of Motion vielleicht mehr beansprucht als in einer anderen Übung, dann kann es auch sein, dass du einfach nur deswegen sehr, sehr starken Muskelkater bekommst. Aber grundsätzlich muss der Stimulus in dieser Session oder über die Woche oder über den Meso halt gegeben sein. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass du immer Muskelkater haben musst. Ich denke aber, den Muskelkater komplett als Indikator ganz rauszukicken und gar nicht zu beachten, ist auch nicht sinnig. Oder ja, also offensichtlich, Muskelkater sollte nicht so stark sein, dass er sich in die nächste Session zieht. Und wenn er das zum Schluss des Zyklus vielleicht mal tut, dann sollte er zumindest deine Performance nicht beeinträchtigen. Weil wenn er sich in die
und das Verletzungsrisiko nicht irgendwie erhöhen dadurch.
Ja, das auf jeden Fall auch. Aber es ist ja auch einfach so, wenn du jetzt mit übertriebenem Kater in die Session gehst. Und ich rede jetzt nicht von so einem leichten Kater, der dann weggeht bei den Warm-Ups und du performst, hältst es halt trotzdem PR, sondern so ein übelster Muskelkater, wo du halt schon weißt, so, du kannst jetzt eigentlich nicht performen, du machst es trotzdem, die Performance sinkt halt extrem ab, dann hast du ziemlich wahrscheinlich zu viel gemacht in der vorherigen Session.
Ja.
Oder hast nicht geschlafen. Ja. I don't know. Also irgendwas hast du auf jeden Fall gemacht.
Ich sag meinen Klienten immer so, dass es eigentlich ein guter Indikator ist, dass man ungefähr richtig fährt, wenn du so durchgehend so ein leichtes Spannungsgefühl unter der Haut hast. So, weißt du, wenn du halt mal so ein Stretch gehst und die Kontraktion so nach einer Push-Session zum Beispiel bei der Chest, so wenn du mal so auf Dehnung gehst und mal so leicht reincrunchst und du hast immer noch so das Gespür, okay, ich habe hier was gemacht, dann finde ich, fährt man eigentlich in der Regel ganz gut. Und alles, was darüber schon hinausgeht, das kann mal passieren, ne? Wie du schon gesagt hast, wenn man die Range of Motion halt irgendwo vergrößert hat, wenn man ein neues Bewegungsmuster drin hat und so weiter und so fort, vielleicht auch mal die Auslastung halt komplett gesprengt hat, so für Einsatz. Das kann halt auch schon direkt zum Muskelkater führen. Aber so ein leichtes Druckgefühl einfach unter der Haut ist schon ziemlich cool, weil ich finde dann auch, dann hast du einfach den Muskel gehittet, aber du hast ihn nicht zerstört, so in dem Moment und bist bereit schon wahrscheinlich für eine neue Session, weil so könnte ich in eine nächste Session reingehen und weiß, okay, hier läuft's gut. Ja.
Ja, wir sind wieder übelst abgeschwiffen. Also das, was ich eigentlich sagen wollte, diese Variablen, die wir jetzt irgendwo angesprochen haben, kann man eben als Indikator herziehen, um dann vielleicht zu entscheiden, mache ich nochmal mehr, probiere ich nochmal mehr zu machen oder bleibe ich bei dem, was ich aktuell mache. Also wenn du fantastische Pumps im Training bekommst, immer vielleicht einen leicht bis leicht moderaten Muskelkater von Session zu Session hast, der vielleicht in der Regel einen Tag vor der Session regeneriert ist, du lokal spürst, dass du den Muskel trainiert hast, also wenn du meinetwegen Arme trainiert hast und du gehst aus dem Training und du merkst halt so, okay, ich habe meine Arme trainiert, wenn ich jetzt einen Curl, einen Luftcurl mache, so dann merke ich, hey, der ist auf jeden Fall fatigued und du deine Session-RPEs vielleicht auch schon in einem Rahmen sind, wo man sagen könnte, okay, die sind jetzt nicht abnormal hoch, also du fährst jetzt nicht von Woche 1 bis Woche 5 nur Session-RPEs von 10 und du merkst vielleicht auch schon in gewissem Maß an chronischer Ermüdung über den Zyklus, dann würde ich vielleicht einfach mal dabei bleiben, was du machst, wenn du Progress machst und vielleicht nicht erhöhen. Wenn aber alle diese Variablen dafür sprechen, also du vielleicht nicht wirklich Pump bekommst, nie Muskelkater hast, dich eigentlich nie fatigued fühlst so, und du bist vielleicht mit dem Progress auch nicht zufrieden, wobei das wieder eine andere Geschichte ist, dann könntest du eventuell mal in Betracht ziehen, mehr zu machen.
Ja, nee, ist cool.
Und vielleicht immer 6 Session-API von 6 fährst so und dir denkst, was mache ich hier eigentlich und warum trainiere ich nicht härter dann oder mehr, härter und mehr.
Ja. Gerade, ich versuche einfach jetzt mit dir nochmal sehr, sehr viele Begrifflichkeiten hier aufzuklären, weil, wie gesagt, ich glaube, dass viele Leute dem Ganzen auch teilweise nicht folgen können und ich gerne so viel wie möglich Leute mitnehmen würde hier. Kannst du nochmal ganz kurz das Thema RPE, RAR und gerade vielleicht in dem Kontext auch im Gegenzug auch die Session RPE erklären? was die quasi aussagen und vor allem der Session-RPE-Wert, der wird wahrscheinlich viel neu sein, was dieser mit sich bringt oder wie man diesen beurteilt vielleicht.
Okay, also grundsätzlich RPE ist die Abkürzung für Rated Perceived Exhaustion und RIR ist die Abkürzung für Reps in Reserve. Und das ist im Endeffekt einfach nur eine Skala, die du subjektiv einschätzt, die deine Auslastung im Training definiert, aber eben innerhalb deiner subjektiven Einschätzung. Ja. Reps in Reserve benutze ich primär, ist denke ich, für Hypertrophie ist meistens einfach das greifbarere Konzept für jemanden, der damit nie gearbeitet hat, weil bei einer RPE-Skala musst du erstmal umdenken. Und ja, also der Unterschied zwischen RPE-Skala und Reps in Reserve ist relativ marginal. Ich denke, das ist auch viel Präferenz, als im Powerlifting ist vielleicht eine RPE-Skala für viele Leute adäquater. Aber das erstmal grundsätzlich zu den Begrifflichkeiten. Eine Session-RPE ist im Endeffekt die Einschätzung von dir selbst, wie hart deine Session war. Also eine 10 ist All-Out, du hättest nicht mehr machen können. Und eine 5 ist vielleicht, ja, ist eine Easy-Deload- oder Intro-Session oder sowas. Und ich habe jetzt gar keine per se Definition für meinetwegen eine Session-RPE von 7 oder 8 oder 9. Aber es ist halt einfach diese Skala von 1 bis 10. Und ich lasse in der Regel meine Athleten das beurteilen. Nicht unmittelbar nach der Session, weil du nach der Session halt meistens erstmal schon ein bisschen groggy bist, ein bisschen fucked von der Session, sondern in der Regel so eine, ja, irgendwas zwischen 30 und 30 Minuten danach und 2 Stunden danach, wo man vielleicht wieder ein bisschen normaleren Zustand besitzt und das dann vielleicht auch einfach objektiver einschätzen kann.
Ich habe das Gefühl, die meisten Athleten bei mir, die füllen sowieso erst immer beim Check-in aus. Also so, wenn die ganze Woche eingetragen wird, machen sie auch die Session-RPE dabei.
Ja, also das ist halt auch wieder so eine Sache. Eine Session-RPE zu tracken kann extrem viel Sinn machen, manchen Athleten aber auch einfach nicht. Also es gibt Individuen, da macht das Tracken von einigen Dingen einfach keinen Sinn. Vielleicht verursacht das auch der Person mehr Stress noch. Ja, eben. Deswegen, da musst du halt immer schauen, hey, macht das mit Person XY Sinn? Session-RPE, muss ich sagen, ist schon sehr sinnig. Also ich track auch zum Beispiel eine PRS, also den Perceived Recovery Status. Und wie fühlst du dich, wenn du in die Einheit gehst? Und ich denke schon, dass zum Beispiel eine Session-RPE vermutlich noch ein bisschen wichtiger ist, weil die ausschlaggebender ist.
Ja.
Und ja, das ist dann so eine Sache. Ich würde dann wahrscheinlich eher Session-RPEs mit jemandem tracken als eine PRS oder sowas.
Ja. Ja, ich arbeite auch selbst nur mit Session-RPEs. Weil ich es auch irgendwie vermeiden will, zu viel Informationen abzufragen. Aber wie gesagt, ist halt sehr individuell.
Ja.
Und auch jemand, der sich selbst betreut, bei dem weiß ich auch nicht, ob der alles so anwenden sollte, ob das so sinnig ist, weil ich finde, das sind auch so Dinge, die vielleicht auch besser sind, um von jemand objektiv beurteilen zu lassen, wie sich selbst da immer so alles zu überanalysieren, weil irgendwann, das wird ja alles nur noch schlimmer. Ne?
Ja, also ich coach mich ja selbst und ich track nichts. Also ich track diese ganzen Sachen nicht, weil ich weiß, wie ich mich nach der Session gefühlt habe. So, das muss ich nicht nochmal quantifizieren, indem ich irgendwie eine 8 oder eine 9 in meinem Sheet anklicke. So.
Ja, kann ich verstehen.
Also selbst Coaching bei mir ist sowieso ganz anders, als ich jemand anderes coache.
Ja.
Viel intuitiver, weil ich stecke halt selbst in, ich bin halt ich so, ich weiß halt, wie ich mich fühle. Mhm. Und ich brauche das Ganze eben nicht in Nummern zu quantifizieren.
Ja, nee, fühle ich. Und Jan, jetzt in dem Zuge von der Volumensteigerung haben wir ja auch des Öfteren mal so ein Thema von der Maintenance-Phase, Intensity Cycle, wie auch immer man das Ganze definieren will oder in welchem Kontext man das auch anwendet. Es ist ja dabei so, dass wenn du ein Volumen über einen längeren Zeitraum ansteigen lässt, dass du dieses Volumen nicht ins Unendliche ansteigen lassen kannst.
Klar. Ne?
Und damit das nicht passiert, gibt es halt eben auch Phasen, in denen man so ein bisschen weniger macht. Und diese Phasen kann man dann als Maintenance-Phase zum Beispiel definieren, wenn man dann sagt, okay, man schraubt das Volumen halt eben nochmal ein bisschen runter. Wie stark würdest du erstens in der Maintenance-Phase das Volumen runterschrauben, im Gegensatz zum Peak-Mesocycle dann, ne, wo du das meiste Volumen gefahren hast? Oder was hältst du davon, in der Maintenance-Phase auch so ein Intensity-Cycle vielleicht einzubauen, indem du mal in niedrigeren Wiederholungsbereichen trainierst, vielleicht höheren Intensitäten, aber dafür halt eben deutlich reduziertem Volumen? Wendest du eins von beiden an bei deinen Klienten oder auch bei dir selbst? Hast ja gesagt, du coachst dich auch selbst.
Ja.
Und wenn ja, wie?
Ja, mache ich. Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz auf die Makrozyklus-Volumensteigerung eingehen, weil wir das jetzt gar nicht so wirklich angesprochen haben.
Ja,
weil du ja auch gesagt hast, dass man es nicht ins Unendliche steigern kann, was ja auch sinnig ist. Weil sonst würden wir alle irgendwann 100 Sätze in jeder Muskelgruppe machen.
Ja.
Ich muss sagen, auf Makrozyklusbasis, gerade so im Verlauf einer Trainingskarriere, kann es halt gut sein, dass es so ein bisschen wellenartig auch verläuft. Also vielleicht kannst du als Anfänger ein bisschen mehr machen und dann kommst du irgendwann in Kraftbereiche, wo die Sätze halt deutlich destruktiver sind und du vielleicht auch einfach viel mehr Ermüdung pro Session akkumulierst, wo das Volumen dann wieder ein bisschen absinkt. Dann wirst du vielleicht im Laufe der Zeit wieder ein bisschen effizienter, dein restliches Leben wird vielleicht noch ein bisschen mehr auf Bodybuilding abgerichtet, du schläfst ein bisschen besser, solche Sachen halt. Du schaust, dass deine Regenerationsmodalitäten on point sind. Kannst dann wieder ein bisschen mehr machen und so kann es halt sein, dass du im Verlauf einer Trainingskarriere gar nicht so, also du hast schon irgendwo eine tendenzielle Richtung nach oben, aber es muss nicht unbedingt heißen, dass du immer mehr machen musst, um mehr zu wachsen. Also ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und ja. Ich glaube, es wirklich, wirklich starke Individuen kommen dann auch irgendwann an den Punkt, wo das auch wieder absinkt. Also wenn du irgendwelche IFBB Pros anschaust, die 180 bis 200 Kilo in der Incline drücken so, dann machen die, können die halt nicht, davon können die keine, weiß ich nicht, x Sätze regenerieren.
Ja, ja.
Von daher über die Makrozyklusbasis finde ich, ist es auch sehr, das so zu besprechen und da allgemeine Empfehlungen rauszugeben, finde ich eigentlich in der Regel nicht so sinnig, sondern eher zu schauen von Meso zu Meso-Basis und dann halt schauen, wie sich dann über mehrere, weiß ich nicht, Monate ausgeht.
Ja, ich habe am Anfang, habe ich das Ganze auch immer so geprogrammt, schon für mich selbst, dass ich wusste, okay, in dem Meso, also sagen wir einfach mal im Rahmen eines 4 mesozyklischen Makrocycles, ich weiß nicht, wie man das aussprechen sollte, also in einem Makrocycle mit 4 einzelnen Mesocyclen habe ich halt Meso 1, Meso 2, Meso 3, Meso 4 ja. Und dann habe ich mir vorher schon immer zurechtgelegt, okay, wie viel Volumen will ich in den einzelnen Mesocyclen machen. War auch ein ganz gutes Konzept, hat ganz gut funktioniert, bis dann halt eben die ersten Stressoren mit eingeflossen sind, die das komplette Konstrukt halt eben kaputt gemacht haben. Und dementsprechend habe ich das auch recht schnell dann wieder sein gelassen, sondern arbeite jetzt auch nur noch mit den Eindrücken halt mit einem Mesocycle-Feedback, ne? Ja. Dass ich mir dann selbst gebe, okay, wie war der Mesocycle, ist der so nochmal durchziehbar, muss man irgendwas ändern, passt da alles und wie ist einfach so die ganze Ermüdung innerhalb von dem Cycle gewesen und jetzt mittlerweile gehe ich dann auch hin und danach sage ich, okay, irgendwie die Hams, das war vielleicht ein bisschen wenig, da geht deutlich mehr. Okay, steigere ich nochmal ein bisschen was an Hams. Aber ich gehe nie mehr hin und sage, okay, ich mache hier 18 Sätze, dann mache ich 20, dann mache ich 22 und hier mache ich 26 oder so, um nochmal alles rauszuholen. Das mache ich nicht mehr, weil dafür hat man einfach zu viele Einflussfaktoren, die einen da ziemlich schnell rauskicken können. Und mir ist auch aufgefallen, wenn man das so macht, ist die Verletzungsanfälligkeit leider auch deutlich höher, wie wenn man es nicht macht, ne? Wenn man da autoregulativer einfach dran geht. Ja, das ist ein schleichender Prozess, aber das Risiko ist erhöht.
Voll. Ich denke, irgendwo proaktiv vorzuüberlegen mit einer reaktiven, autoregulativen Komponente ist in den meisten Fällen, also es gilt auch eigentlich für sehr viele andere Dinge im Training, ist der way to go, sag ich mal. Ich war früher deutlich proaktiver und habe deutlich mehr geplant und vielleicht auch eher ähnlich wie du. Und bin mittlerweile aber auch eher so, dass ich sage, Planung ist gut, vor allem grobe Planung, aber dann eben auch reaktiv Dinge zuzulassen, wenn mal XY nicht so kam, wie man halt eben dachte, ist super, super wichtig. Ja, weil wir sind alles keine Roboter, die nur schlafen und essen und trainieren.
Ja, gerade auch mit den Trainingswochen finde ich, das ist auch immer so ein Fall, ne? Wann macht man jetzt den Deload? Schiebt man den vielleicht 3 Tage vor oder vielleicht eine Woche zurück oder so. Das ist eigentlich so immer das greifbarste Beispiel, finde ich so. Ne?
Ja, vielleicht
sagst du halt, wenn du jetzt 5 Wochen geplant hast, dann kannst du irgendwie nur 3 machen halt. Ne?
Ja, wenn du 5 Wochen planst und der Klient sagt, nach der Hälfte von Woche 5, Alter, ich bin so fresh, Mann, ich brauche noch einen Mikrozyklus, dann hängst du noch einen Mikrozyklus dran und...
Ja.
Perfekt.
Safe.
Voll. Ja, Frage wieder komplett geskippt. Lass uns mal auf die Maintenance-Phasen zurückkommen. Also...
Ja, ich finde, wir kommen gut durch.
Kommen wir gut durch? Also
ja, ist viel Kontext halt dabei, ne? Ja, aber ist gut.
Safe. Okay, Erhaltungsphasen. Programme ich Klienten und programme ich auch. Also meine letzte Erhaltungsphase war am Anfang vom Lockdown. Und es gibt verschiedene Gründe, warum ich eine programmen würde. Ich denke, die Hauptursache oder der Hauptgrund, warum ich jemandem empfehlen würde, weniger zu trainieren, ist vor allem so ein bisschen auch mentale Ermüdung. Wenn du halt wie Ewigkeiten pusht, also wirklich, weiß ich nicht, Mesozyklus nach Mesozyklus, meinetwegen 4 plus Mesozyklen, wo du permanent immer wieder neue PRs aufstellst, dich immer wieder an deine Grenzen pusht, vielleicht auch irgendwo Richtung Overreaching kommst und du dann halt vielleicht nach einem halben Jahr oder nach 8 Monaten, ist halt sehr individuell auch, sagst, hey, meine Trainingsmotivation sinkt ab, ich habe vielleicht ein bisschen mehr WWchen, also das geht jetzt vielleicht auch vom Deload nicht mehr, wird nicht mehr so gut regeneriert, wie es vielleicht mal der Fall war. Ich fühle mich auch so mental einfach müde. Dann wäre es vielleicht sinnig, eine Zeit lang weniger zu trainieren. Ob man jetzt sagt, man trainiert ein oder zwei Wochen gar nicht, oder ob man jetzt sagt, man macht 3 bis 4 Wochen Erhaltungs-, man fährt 3 bis 4 Wochen Erhaltungszyklus, geht sich wahrscheinlich ziemlich ähnlich auf. Also du hast dann zum einen wieder die Fraktion, die lieber gar nicht ins Gym gehen würde, um diese Phase halt zu nutzen, und dann hast du wieder andere Personen, die trotzdem noch ins Gym wollen, aber damit cool sind, weniger zu machen. Da ist halt auch wieder super wichtig, dass du den Kontext des Individuums mit einbeziehst und schaust, hey, was passt für die Person jetzt am besten. Andere Gründe wären zum Beispiel auch einfach stressige Phasen im Privatleben, wenn jetzt zum Beispiel ein Umzug ansteht oder du hast eine Klausurenphase oder sowas. Das im besten Fall halt schon im Vorhinein zu kommunizieren und dann auch schon einzuplanen, macht durchaus viel, viel Sinn. Also wenn du jetzt weißt, hey, Klient XY hat in 4 oder 5 Monaten eine sehr, sehr stressige Klausurenphase und kann da vermutlich weniger trainieren, beziehungsweise muss weniger trainieren, weil externe Stressoren so hoch sind, dann kann man halt durchaus sagen, hey, bis dahin pushen wir und da ziehen wir uns dann den Erhaltungszyklus hin.
Ja.
Und ja, das Ganze mit einem Intensitätszyklus zu verbinden, ist durchaus eine gute Idee. Dann gibt dem jeweiligen Athleten auch nochmal ein neues Ziel, sage ich mal. Weil ich meine, im Endeffekt, ein Maintenance-Zyklus klingt halt sehr unsexy. Also für Hypertrophie ist es halt einfach so, geh ins Gym, mach das, was du brauchst, um deine Muskulatur zu erhalten, ist halt super wenig. Und geh wieder nach Hause, erst auf Maintenance, nichts passiert. Tendenziell sieht es ein bisschen schlechter aus, weil du halt dir fehlt das Trainingsvolumen, deine Glykogenspeicher sind vielleicht ein bisschen leerer aufgrund des fehlenden Trainingsvolumens und ja, der Look fadet halt, dieser unterschwellige Pump, den man halt hat, wenn man regulär trainiert, es geht halt alles weg.
Ja, habe ich auch schon im Deload immer, also
ja,
da braucht man immer eine Maintenance-Phase, ich sehe in der letzten Trainingswoche ungefähr 3-mal so gut aus wie im Deload, weil da laufe ich einfach rum wie ein nasser Sack Reis.
Du kannst es dir vorstellen, wie im Deload nur 3 bis 4 Wochen lang.
Ist schon
und
freudig.
Das ist natürlich erstmal klingt sogar eher nach Rückschritt, wobei es meistens eigentlich eher einfach Stillstand ist.
Ja.
Die positiven Effekte, die du davon aber potenziell mitbekommst, also vor allem was wieder Mentalität angeht, hart zu pushen, Trainingsmotivation, vielleicht passive Strukturen, die du dann in der Zeit vollständig regenerierst oder eben auch einfach die stressige Phase im Leben gerade zu überbrücken und trotzdem halt irgendwie nicht Rückschritte zu machen, kann halt sehr, sehr, sehr vorteilhaft sein, kann sehr, sehr sinnig sein. Brauchen Anfänger Erhaltungsphasen? Vermutlich nicht. Braucht jemand, der 2 bis 3 Mal im Urlaub ist, eine Erhaltungsphase? Vermutlich auch nicht, weil das sind dann so ein bisschen das wirklich strukturierte, geplante Erhaltungsphasen nutze ich meistens nur mit Leuten, die auch wirklich on-end pushen und halt auch selten zum Beispiel einen Urlaub haben oder so, weißt du? Weil wie gesagt, wenn du zweimal im Jahr 2 Wochen Urlaub hast und du trainierst da deutlich weniger, dann ist das deine Erhaltungsphase oder so.
Ja, ja. Um das nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, was so eine Maintenance-Phase eigentlich ist oder auch die Vorteile. Im Endeffekt kann man, also ich beschreibe das meinen Klienten immer so, beziehungsweise Leuten, die davon noch keine Ahnung haben. Du hast ja von innerhalb eines Mesozyklus, hast du ja deine einzelnen Trainingswochen, die Mikrozyklen, und dann hast du auch darin immer einen Deload. So, und genau das gleiche hast du bei einem Makrozyklus, da hast du halt statt die einzelnen Trainingswochen, hast du die einzelnen kleinen Trainingsblöcke, die Mesozyklen, und dann kommt auch ein Mesozyklus quasi, der als Deload ausgeführt wird. Mhm. Also ist es quasi, hat den gleichen Effekt wie der Deload in dem Mesozyklus, hat die Maintenance-Phase in dem Makrozyklus immer, oder? Das kann man doch eigentlich so relativ definieren, oder?
Kann man so sagen.
Und bei dem Urlaubspunkt, da wollte ich auch nochmal kurz eingreifen, da muss man aber, glaube ich, auch unterscheiden, welche Art von Urlaub man macht, ne?
Ja, ein Urlaub
also,
nach Wien ist
so
was anderes.
Ja, ein Urlaub nach Wien, das stimmt, ist was anderes. Oder halt eben auch, wenn man sehr, sehr viel unterwegs ist, ne? Wenn man viel sieht, wenn man sich viel bewegt,
ja,
aktiv.
Klar.
Also habe ich auch, wenn man viele Eindrücke halt eben im Urlaub sammelt, so dann ist es für mich auch manchmal anstrengender sogar, wie eine Woche zu Hause im eigenen Setup, so, ne. Ich war jetzt in letzter Zeit, war ich viel unterwegs, in Hamburg, Köln, dann war ich keine Ahnung wo, überall. Und ich habe das Gefühl, ich kam heim und ich habe zum Freddy gesagt, Alter, ich brauche jetzt mal eine Pause, so, ne. Also ich bin einfach froh, dass ich jetzt nochmal zu Hause bin, so, dass ich meinen normalen Alltag durchgekrüppelt bekomme.
Ja.
Aber, ja, das kann so und so sein, ne.
Guck mal, auf Prep ist ja auch nochmal was anderes. So, du hast permanent die Prep
im Hinterkopf, safe,
du trackst halt
safe,
viel genauer. Ja. Du hast, ja, du merkst vielleicht auch einfach, wenn du mal 5000 Schritte mehr machst, merkst du das direkt. Das ist ja was anderes. Also wenn ich von Urlaub spreche, dann meine ich wirklich so einen Urlaub am Strand. So, du liegst nur rum und machst nichts und frisst dich beim All-You-Can-Eat-Buffet voll. So ungefähr.
Ja.
Klar, und dazu gehört dann jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Städtetrip über 3 Tage, wo ein Tag alleine schon für die Reise drauf geht und du dich dann 2 Tage nonstop bewegst und dir in der Stadt alles Mögliche anguckst. Das ist zwar auch irgendwo Urlaub, aber irgendwo nicht dieser entspannte Urlaub.
Ja, kein Urlaub zum Regenerieren halt.
Und um das nochmal hier klarzustellen, weil das ganze Thema auch so ein bisschen belächelt wird von manchen Personen, niemand braucht eine Maintenance Phase, niemand sollte eine Maintenance Phase machen, wenn du sie nicht brauchst. Wenn du dich fresh fühlst, wenn du keine Probleme hast in den passiven Strukturen, wenn du denkst, du kannst produktiv weiter pushen, dann feel free. Also
es gibt ja auch viele Leute, die auch gar keinen Bock drauf haben.
Ja, natürlich.
Ne? Also so, und im Endeffekt, mich kann auch jemand belächeln, so wie er will.
Ja, wer hat denn da Bock drauf? Sagen wir es mal so. Wer hat Bock auf eine Erhaltungsphase?
Also ganz ehrlich, ich kam schon oft an den Punkt, wo ich Bock drauf hatte. Ne?
Okay.
Also so, weil ich dann auch im Training, ich gebe Gas, so, ich bin immer voll im Film, ne? So, ich mache mein Zeug rundherum und ich bin dann auch irgendwann einfach mal froh, wenn ich eine Phase habe, in der ich andere Dinge priorisieren kann. Ne? Also indem ich die Priorität von dem Training ein bisschen wegschieben kann, um mich auch einfach davon zu erholen. So, ne? Weil, also ich finde es temporär schon hart. So, ich gehe jedes Mal ins Gym, ich habe nie ein Cycle ohne Squats, ich habe nie ein Cycle ohne Heben. So, es ist irgendwann halt auch einfach super schwierig, ne? Dann hast du vielleicht noch hier und da ein paar Schmerzen so und bist vielleicht auch einfach mal froh, wenn du halt nicht jedes Mal mit einer Enttäuschung halt auch ins Gym gehst, so, ne? Also, ich würde das Thema gar nicht so, ich weiß, dass es belächelt wird, dass viele Leute witzig drüber reden, so, aber im Endeffekt macht die Phase sowieso jeder. Und ich denke, jeder, der lange dabei ist, trainiert irgendwo gerne, er macht das gerne, aber er hat auch gerne mal eine Auszeit irgendwo. Ne, ob die jetzt 3 oder 4 Wochen sein muss oder, wie du schon sagst, einfach mal 1 bis 2 Wochen Urlaub, das ist ja keine Maintenance-Phase so. Ne? Also per Definition ist es ja keine Maintenance-Phase, sondern es ist einfach mal Urlaub. Das ist schon in Ordnung, weil Urlaub brauchst du von allem. Ne?
Ja, voll.
Egal, was du machst, ob das von Arbeit ist, ob das, keine Ahnung, von deiner Familie ist. Irgendwann brauchst du einfach mal einen kurzen Reset, aber das heißt ja nicht, dass es per se schlecht ist, so, ne? Also, dass du deine Arbeit nicht magst, dass du deine Familie nicht magst, dass dein Training nicht magst, sondern einfach, dass du mal kurze Zeit Abstand gewinnst, um halt eben danach nochmal viel intensiver so drin zu sein halt, ne?
Voll.
Also,
Bin ich auch voll bei dir. Wie du schon sagtest, ich glaube, jeder macht es irgendwo, wenn es nur intuitiv ist.
Ja.
Ist ähnlich, verhält sich wahrscheinlich ähnlich wie mit Deloads. Jemand, der wirklich hart trainiert, macht irgendwann den Deload so, ob er dann kommt in Form einer Krankheit oder von irgendwie, du denkst ja also, okay, jetzt, ich kann nicht mehr pushen, ich bleib jetzt mal 4 Tage zu Hause oder was auch immer. Also, ein 4 Tage Rest Approach kann zum Beispiel auch super funktionieren, fahre ich auch mit einigen Klienten. Und die Erhaltungsphase ist wahrscheinlich das Ganze erst so auf dem Makro-Level. Also einfach auf einem längerfristigen Level. Und zum Beispiel in der Diät kann eine Erhaltungsphase halt auch super sinnig sein, einfach um 2 größere Diäten aufzusplitten und die nicht an einem Stück abzufahren. Also ich wollte noch kurz auf das Szenario-Diät eben eingehen. In der Off-Season ist es dann eher aus Gründen, die ich gerade genannt habe. Und das Szenario Privatleben gibt es halt eben auch. Also jetzt zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade eine Klausurenphase oder so. Oder ja, was auch immer. Hab eine stressige Phase im Leben. Ich würde da gerne ein bisschen weniger machen. Aber gleichzeitig eben auch keinen Rückschritt. Und ich wollte noch irgendwas sagen, aber vielleicht komme ich gleich noch drauf.
Ja, aber du, weißt du, mit dieser Maintenance-Phase oder mit diesem All-In-Approach, ich finde das alles auch ziemlich geil. Ich gehe auch super gerne ins Training, ich gebe auch super Gas. Ich habe keinen Bock, mich immer bei einer RPE 7 oder 8 zu halten.
Ja,
ne? Aber ich glaube nicht, dass jeder immer 100% im Training geben kann und geben möchte auch. Also ich glaube, das ist mental einfach auch viel zu schwer verkraftbar. Ich denke, jeder hat teilweise Tage, wo man einfach sagt so, boah, ich bin einfach jetzt mehrere Tage am Stück komplett im Arsch und der Deload, der reicht einfach nicht mehr aus, um das Ganze rückläufig zu machen, ne? So, und da muss man doch auch als Sportler so denken, ne? Als leistungsambitionierter Sportler, nicht als Hobbysportler, der einfach gerne geht und pumpt und macht, sondern als ambitionierter Sportler, so, was muss ich jetzt machen, um besser zu werden? Und dann, wenn man das Verständnis aufgebaut hat, dem gegenüber, dass man jetzt einfach wirklich mal länger ein bisschen weniger machen muss, und dann kann man es, glaube ich, auch genießen. So, ne?
Safe.
Deswegen, also ich glaube, es gibt schon Leute, so, die das halt, also sobald man es versteht, und auch das lange Bild oder das Große und Ganze vor sich hat, so dass man dann anfängt, das auch wirklich cool aufzunehmen. So.
Perfekt auf den Punkt gebracht. Also ohne Spaß, als du angefangen hast zu reden, habe ich mir hier auf meinen Notizzettel aufgeschrieben, Athletenbewusstsein. Und damit wollte ich halt auch sagen, hey, jemand, der wirklich Athlet ist, so, du weißt halt, was du zu tun hast und dann hältst du dich halt auch dran. So. Wenn du jetzt in der Intro-Week eine RPE 7 oder eine 3 Reps im Reserve da stehen hast, dann hältst du dich da dran. Wenn du das Maximum rausholen willst im Laufe der Zeit, jetzt in dem theoretischen Konstrukt, dass das jetzt eben das Optimum für dich ist, was du gerade machen kannst. Und auch wenn jemand zum Beispiel permanent seine Intensitäten halt komplett verschätzt, also meinetwegen, Coach schreibt eine 2 Reps im Reserve-Plan und du machst andere und eine 0 raus. Wenn das mal passiert, klar, das wird im Großen und Ganzen jetzt keinen riesen Unterschied machen.
Ja.
Aber wenn das andauernd immer passiert so, dann hältst du dich halt einfach nicht an den Plan, den vielleicht dein Coach für dich sich überlegt hat und der vielleicht für dich abgestimmt ist und in diesem Kontext halt Sinn macht. Und ja, also das mit dem keiner will wirklich eine Haltungsphase machen, war auch eher so drauf bezogen, wenn du dann da drin bist, dann denkst du dir halt so, okay, was mache ich hier? Es ist einfach, kenne ich das spaßigste Training, das ist einfach so. Das will ich hier auch gar nicht irgendwie jemanden aufdrängen, so, dass es jetzt super spaßig ist, diese Phase zu machen. Genauso wie mit Deloads. Wer deloadet denn wirklich gerne? Klar, du willst den Deload am Ende. Wenn du alles richtig gemacht hast, brauchst du den Deload auch, weil sonst bräuchtest du nicht deloaden. Aber du willst den Deload ja nicht machen. Also ich sitze hier dann nach 2 Tagen und denke mir so, okay, ich gehe jetzt ins Gym, muss ein Deload-Training machen, bin aber immer noch übelst fatigued.
Hab gar keinen Bock.
Und hast halt trotzdem absolut schwer keinen Bock irgendwo. So. Und dann gehst du aber los, bis da, machst es halt und fühlst dich danach halt besser. Und es trägt halt den positiven Teil dazu bei, dass du meinetwegen über die Woche besser recoverst. Aber auch da gibt es halt wieder eine bestimmte Charakteristiken von Athleten, oder auch Philosophie, was Training angeht, das ist auch ein Thema für sich, die wo einfach in die Idee, leichtes Training zu absolvieren, so, dass dagegen so eine Abneigung entsteht, dass du dann vielleicht eher sagst, okay, wir resten 4 Tage, du gehst gar nicht ins Gym, was sicherlich auch einige Vorteile hat gegenüber einem regulären Deload, vielleicht auch andere Nachteile, also der größte Vorteil, den ich sehe, ist halt einfach der mentale Aspekt, dass du halt einfach mal 4 Tage komplett aus dem Gym raus bist.
Größter Nachteil ist der Muskelkater.
Vermutlich das, und du kommst halt Alter, so aus Bewegungsmustern, kommst du ein bisschen mehr raus, du kannst wahrscheinlich...
Einmal 5 Tage gemacht und es hat mich komplett zerlegt, also so krass, und ich steige in der Intro-Woche auch nicht hart ein.
Ich verstehe.
Also muss ich auch sagen, aber das hat mich zerlegt.
Ja, auch einfach die Kapazität, eine gewisse absolute Intensitäten zu absolvieren im Training, gehen halt auch eher runter, wenn du gar nicht trainierst. Also ein Deload, so wie ich ihn fahre, ist auch noch relativ schwer. Also du hast vielleicht eine Reduktion in der absoluten Intensität von 10% oder so zur vorherigen letzten Woche.
Ja.
Aber du
haben wir ja
du,
gesagt,
du,
mach ich auch
ähnlich. Ja, du drückst halt das Trainingsvolumen enorm runter und lässt halt viel mehr Reps im Tank.
Ja.
Und das sorgt dann eben dafür, dass du Fatigue hervorragend abbaust, aber bestmöglich auch noch in deinem Bewegungsmuster bleibst und auch den Wiedereinstieg im neuen Mikrozyklus vom nächsten Meso dir halt ein bisschen leichter fällt. Ich denke, damit haben wir das Maintenance-Ding ganz gut abgehakt. Es muss auch nicht immer Maintenance sein. Es kann zum Beispiel auch einfach sein, dass man einen Zyklus fährt, der vom Volumen zwar auch deutlich reduziert wird, aber immer noch auf einem Level ist, wo du einfach Progress machst, aber deutlich langsamer.
Weniger
machst. Klar, das ist jetzt in einem fortgeschrittenen Stadium auch nicht so viel weniger, als du vielleicht sonst machen würdest. Aber gerade bei jemandem, der vielleicht noch nicht ultra fortgeschritten ist, wo die Range noch ein bisschen größer ist, kann das trotzdem ein guter Drop sein. Und Maintenance-Volumen an sich ist halt auch super, super wenig. Also das überschätzen wahrscheinlich die meisten Leute. Kannst wahrscheinlich jetzt, um hier mal irgendwas zu sagen, zwischen 4 und 8 Sätzen, vielleicht 10 oder so in Delts, nimmst du halt alles mit. Also brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du Muskulatur verlierst.
Ja, gibt ja auch wirklich super viele, die halt einfach nur einmal die Woche einen 4er-Split oder so durchballern und die haben auch teilweise gar nicht mehr.
Ne? Oder meinetwegen. Und
halten trotzdem die Muskulatur. Du siehst es ja auch oft an Trainingsanfängern, so im Gym eigentlich, oder beziehungsweise an den Standardathleten. Ich nenne sie jetzt einfach mal Standardathleten, weil die ihr Programm durchmachen, so, aber es auch nicht schlimm ist, wenn sie ab und zu halt eben mal nicht gehen und trotzdem ihr einigermaßen Volumen fahren, ein paar schwere Sätze da drin haben. So, aber die werden halt nicht besser, groß, vielleicht langsam, ganz langsam, aber die werden halt auch nicht schlechter. So, weil sie einfach immer ihr Ding machen, so, ne? Das ist halt meistens nie mehr.
Hm.
16 Sätze Quads, da ist ein Strecker drin, da ist eine Beinpresse drin.
16 Sätze Quads ist aber schon relativ viel.
Ja.
Also.
Ja, was meinst du?
16 Sätze Quads ist gar nicht mal so wenig.
Nee, für also Beine zum Beispiel. Weißt du, die machen ihr Beintag, weißt du, mit 4 Sätzen Squats oder 3, mit 3, 4 Sätzen Beinstrecker, 3 bis 4 Sätzen Leg Curls. Adduktoren, Abduktoren und Waden so einmal die Woche. Ja, bei einer moderaten Intensität sage ich jetzt einfach mal extra so, ne? Und die werden ja auch nicht groß schlechter so. Es verbessert sich halt auch nicht groß was, aber da siehst du ungefähr das Beispiel so für Maintenance Volume.
Ja.
So, Praxisbeispiel.
Gutes Beispiel auch mit Adduktor, Abduktor. Wahrscheinlich, wenn du jetzt meinetwegen vorher 4, 5 Sätze direkte Adduktorenarbeit gemacht hast, kannst du vermutlich auch in der Maintenance Phase gar keine Adduktorenarbeit machen und deine Adduktoren deine Muskelmasse dort trotzdem erhalten, indem du einfach eine Kniebeugenvariation ausführst. Also vielleicht würde ich mich da sogar noch korrigieren und sagen, du brauchst vermutlich 0 bis 8 Sätze oder sowas, um verschiedene Muskeln zu erhalten.
Ja, cool. Ja, je nach Muskelgruppe halt. Beim Waden bin ich mir auch genauso sicher, so, zum Beispiel. Ja.
Perfekt.
Cool. So, Jan, ich glaube, einen Punkt sprechen wir noch an, sonst wird es wieder zu lange, aber...
Intensität komplett ausgelassen.
Ja, das lassen wir einfach komplett aus, weil wir jetzt wirklich so in der Volumenthematik waren im letzten Podcast schon und hier dem Podcast. Und zwar ist noch ein Ding halt eben für mich ziemlich wichtig und das ist das Gesamtvolumen und das Session Volume. So, das wir jetzt auch gerade schon so ein bisschen angeteasert haben. Und zwar das Gesamtvolumen einfach pro Trainingswoche, würde ich das sehen. Ja. Und das Session Volume in der einzelnen Trainingseinheit. So, und hier natürlich auch nochmal so ein paar Marker einfach, wie das Gesamtvolumen auf einzelne Sessions verteilt werden muss. Muss das immer gleich sein? Also drittelt man, sagen wir mal, wenn wir dreimal eine Einheit haben, bei einem OKUK machst du, ich habe letztens mit dem Tim einen Podcast gemacht, Tim Budesheim, und er hat gesagt, so dieses Oka, Uka, 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 weißt du, so wie so Affe, was ist das? Ne? Fand ich auch übelst lustig, jetzt muss ich immer lachen, wenn ich Oka, Uka sage, ey. Ja, auf jeden Fall, wenn du drei Einheiten zum Beispiel hast, Oka, Uka und dann nochmal umgekehrt, Uka, Oka, Uka, dann hättest du ja drei Beineinheiten die Woche und drei Oberkörpereinheiten die Woche. Ja. So. Und wenn du ein Volumen, sagen wir, von 20 Sätzen Quads hast oder 18 Sätze, lässt sich besser rechnen, solltest du dann jede Einheit 6 Sätze machen oder wovon ist das abhängig?
Ich persönlich programme, also das geht, das ist definitiv auch eine Möglichkeit, das Ganze eben sehr gleichmäßig aufzuteilen. Persönlich setze den Bias dann immer so ein bisschen auf unterschiedliche Einheiten, also meinetwegen, wenn du jetzt drei Unterkörpereinheiten hast, würde ich vielleicht, wenn du jetzt davon ausgehst, dass der Athlet halt auch sehr ausgeglichen ist, also wenn er jetzt keine Schwachstelle hat. Klar, wenn du jetzt super schwache Hamstrings hast und super starke Quads, dann würde ich es vielleicht nicht komplett gleich aufteilen. Aber sagen wir mal, derjenige hat einen sehr ausgeglichenen Unterkörper, dann ist vielleicht eine Unterkörpersession sehr Quad-lastig, eine eher Hamstring-Glut-lastig und meinetwegen die dritte eine gute Mischung aus allem oder vielleicht nochmal mit mehr Glut-Fokus oder was auch immer. Das heißt, in der Quad-lastigen Session würdest du vielleicht eher 8 Sätze machen, in der Hamstring-lastigen Session vielleicht eher, ich weiß nicht, 5 Sätze und in der Glut-lastigen Session vielleicht 3 Sätze. Jetzt mal nur als Beispiel. Also, dass du es vielleicht ein bisschen unterschiedlich aufteilst. Der Approach, dass du es gleichmäßig aufteilst, kann sicherlich auch gut funktionieren. Ich persönlich lege da aber meistens so einen kleinen Bias auf eine bestimmte Muskelgruppe, was sich dann aber auch nicht nur in Trainingsvolumen äußert, sondern vor allem auch in Übungssequenz. Sprich, dass du jetzt deine Quad-lastigen Moves eher in der Session trainierst und deine Glute-Hamstring-lastigen Moves eher später und vice versa halt in den anderen Sessions meinetwegen deine Leg-Curls, deinen ADL zuerst machst und dann vielleicht am Ende noch eine Beinpresse und einen Beinstrecker mit weniger Umfang. Und ich kombiniere das meistens auch mit Rep-Ranges, dass ich die Rep-Ranges tendenziell in den Fokus, in den Session mit dem jeweiligen Fokus eher ein bisschen niedriger ansetze, also dass du vielleicht in der Quad-lastigen Lower-Session 5 bis 15 Reps machst oder sowas und vielleicht in der Session, die wo der Quad max oder nicht primär im Fokus liegt, vielleicht eher 8 bis 20 Reps oder sowas. Also, dass die Rep-Ranges sich dann auch von Session zu Session leicht variieren. Mhm. Ja, das zu der Frage.
Tust du diese Rep-Ranges auch in dem Sinne variieren, dass du sagst, okay, du hast halt eben so eine kleine Staffelung beziehungsweise auch das Gesamtvolumen, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Und zwar... Ich glaube, Eric Helms war es, der auch in seiner Strength and Training Pyramid das auch so beschrieben hat, dass er quasi ganz gerne das Volumen so handhabt, dass du einen eher Volumentag hast, dann so einen Überbrückungstag und dann nochmal einen Tag für mehr Intensität, wo du da auch vielleicht ein bisschen weniger Sätze und weniger Wiederholungen auch machst, dafür einen höheren relativen Load. Oder gehst du eher hin und sagst, okay, das ist alles relativ gleich verteilt, zumindest was das Volumen anbelangt, also so overall gesehen, jetzt nicht für eine Muskelgruppe unbedingt, und variierst dann nur ein bisschen von den Rep-Ranges her.
Also deine Frage war jetzt,
weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, ich kenne das Konzept von Helms auf jeden Fall. Ich habe das auch in der Vergangenheit gemacht. Bin jetzt persönlich kein riesen Fan davon. Ich denke einfach, dass wenn du jetzt mal, also klar, Total Volume Load ist jetzt keine, ist kein... nicht unbedingt ein guter Indikator für Hypertrophie auf einem sehr akuten Level. Allerdings denke ich, rein theoretisch macht es schon Sinn, zu probieren, den Volume Load über den Zyklus eher nach oben zu treiben, als jetzt nach unten. Und das passiert halt, wenn du Reps verlierst. Also wenn du jetzt Reps verlierst und meinetwegen du fängst mit, keine Ahnung, 3x10 an und machst mit 3x9 weiter und hörst mit 3x8 auf, egal, also selbst wenn du 5 Kilo in einem Satz bei 3x8 draufpackst, hast du am Ende trotzdem weniger Volume Load als bei 3x10. Einfach weil eine Wiederholung mehr, viel mehr Volume Load ist als 5 Kilo mehr pro Rep. Also klar, ist jetzt auch wieder sehr kontextabhängig, aber jetzt in so einem normalen Setting.
Ja, nee, weißt du, was du meinst, ja.
Und nee, ich verteile, also du kannst es vielleicht so einschätzen, dass du vielleicht, wenn du 3 Sessions hast, du hast vielleicht eine Session, die sehr, sehr Quad-lastig ist, also eine sehr harte Quad-Einheit, dann vielleicht eine moderate oder 2 moderate noch. Oder vielleicht eine sehr harte, eine moderate, eine etwas leichtere. So in die Richtung.
Ja.
Mhm. Also dieses Konzept, was Helms da, was heißt Konzept, aber die Methodiken, die er damals da in seiner Strength Pyramid aufgezeigt hat, funktionieren sicherlich sehr, sehr gut. Also das sind auch bewährte Konzepte. Kommen vielleicht auch ein bisschen mehr aus dem Powerlifting-Bereich noch. Aber jetzt zum Beispiel einen, ich weiß nicht genau, ob er da noch mit Power-Tagen gearbeitet hat. Also ob du einen Strength...
Ich glaube nicht.
Nee. Ja gut, nee, dann war das... Dann
ist es also ich habe aber auch, ich bin auch mittlerweile davon weggegangen, was ich halt vor 2 Jahren noch... Ich habe es am Anfang auch probiert, es hat auch super geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich konnte mich damit auch nicht so identifizieren irgendwie beim Programming. Und ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile habe ich so eine, natürlich eine interindividuelle andere Herangehensweise, aber die ist, glaube ich, dann doch schon ein bisschen besser. Also für meine Erfahrung heraus einfach. Ne? Wie du schon sagst, es kann funktionieren, das funktioniert auch wahrscheinlich, das ist auch bewährt. Aber ich denke, jeder hat auch so seine eigenen Prioritäten und Vorlieben und auch Erfahrungen gesammelt. Ne? Das ist halt auch immer so ein Ding. Und mittlerweile gehe ich auch eher so wie du an die Sache ran, glaube ich.
Ja, ich glaube, sein mittlerer Tag war mehr so eine Recovery-Session, oder? Wobei, man könnte das dann vielleicht gleichstellen mit der Session bei mir, die dann vom Trainingsumfang und auch von den Rep-Ranges
bisschen niedriger
ist, wo du dann vielleicht 3-4 Sätze Quads machst, vielleicht eher höhere Rep-Ranges, vielleicht eher Isolationsarbeit als jetzt irgendeinen Squat oder Leg-Press-Compound.
Und ja, aber ich denke, es ist im Endeffekt egal, wo man diese, also dass man die nicht unbedingt dazwischen setzen muss, wenn man halt eben nicht dieses Konstrukt hat, einmal diesen krassen Volumen-Tag zu haben, einmal diesen Intensitätstag, sondern einfach schaut, dass man über die Woche gesehen halt eben vielleicht auch einen Tag drin hat, an dem die Axiallast vielleicht nicht so unglaublich hoch ist, ne, da nicht nochmal reinpusht, um halt eben auch gewisse regenerative Prozesse halt eben einfach zu fördern, so, um für die nächste Session dann nochmal ready zu sein. Also,
ja, es ist
ich glaube auch, das muss man gar nicht so verkomplizieren.
Es ist im Endeffekt Daily Undulating Periodization per Definition, dass du wirklich verschiedene Trainingscharakteristiken über die Woche hin priorisierst. Ja. Und das, was wir machen, ist eher Daily Undulating Programming. Also, dass wir schauen, was haben wir für Programming-Variablen und dass wir die halt von Session zu Session leicht manipulieren.
Ja, genau.
Nee, deine Frage war auch in Bezug jetzt auf Gesamtvolumen und Session-Volume insgesamt, oder?
Ja, genau.
Also ich würde grundsätzlich, ich würde eine höhere Frequenz in Betracht ziehen, wenn du irgendwo in Bereiche kommst von 8 bis 10 Sätzen und die vielleicht sogar überschreitest pro Session, wenn du jetzt meinetwegen 22 Sätze oder 20, meinetwegen du machst 20 Sätze Delts über die Woche und du hast 2 Sessions. Anstatt jetzt 2x10 Sätze zu machen, würde ich dann vielleicht eher überlegen, hey, mache ich 3 Sessions und habe halt vielleicht eine Session mit, 2 Sessions mit 7 Sätzen und eine Session mit 6 Sätzen. Sodass du auf die gleichen 20 Sätze kommst, aber die über die Sessions besser verteilt sind und du nicht so viel Arbeit für eine Muskelgruppe innerhalb einer Session machst. Weil gerade das kann dann auch dazu führen, dass das Ende eher Junk Volume wird. Also dass es dann die Mentalität dann vielleicht auch in der Session selbst nicht mehr so hoch ist. Also ich denke, du kennst es gut. Nach einem Upper-Tag, nach den ganzen Oberkörper-Compounds, dann halt noch seine Arme zu trainieren. Ist jetzt vielleicht für dich nicht so das Problem, weil du nicht so viele Armsätze machst und natürlich jetzt auch dahingehend sehr, sehr gut gestellt bist mit deinen Armen. Ja. Aber zum Beispiel für jemanden, der vielleicht nicht so gute Arme hat, vielleicht ein bisschen mehr machen muss und der hat dann am Ende da noch 5 Sätze Arme stehen, nach 2 Stunden Oberkörper oder so, dann macht es vielleicht eher Sinn, diese Armtage auf oder dieses Armvolumen aufzuteilen.
Ja.
Oder vielleicht auch anders zu priorisieren mit Übungssequenz etc. Das sind auch Sachen, die definitiv, was Priorisierungs- und Spezialisierungszyklen haben, definitiv ein Aspekt sind, der sehr wichtig ist.
Nee, stimme ich dir vollkommen zu. Also ich denke, es kennt auch jeder, wenn man 2 Stunden schon in der Session war, dann noch so priorisierte Muskeln vielleicht auch sogar noch hinterher zu hitten, das ist schon ekelhaft.
Ja,
also bockt einfach nicht mehr.
Ja, also ich glaube, Junk Volume ist halt ein großer Punkt und das kannst du jetzt nicht mal so objektiv wirklich definieren, sondern das merkst du halt. Nee. Wenn du am Endeffekt halt irgendwie noch deine Curls machst, die Range Motion ist kacke, du spürst nichts und du lässt 5 Reps in Reserve, dann weißt du so, das ist gerade kein produktives Volumen mehr. Und genauso auch Pump, wobei ich finde es schon sehr, sehr schwierig, so viel zu machen innerhalb einer Session, dass dein Pump weggeht.
Ja.
Also das kommt bei mir zumindest in der Regel nicht vor. Dann vor allem eben auch der mentale Aspekt, dass du zum Ende der Session eben noch eine gewisse Trainingsintensität an den Tag legst. Und ab welchem Punkt akkumulierst du halt einfach nur noch mehr Damage.
Mhm.
Und ich denke, da macht es Sinn, das Ganze aufzuteilen und vielleicht eine höhere Frequenz in Betracht zu ziehen.
Ja.
Ich meine, gut, es gibt auch zu wenig. Also wenn du jetzt 10 Sätze Quads machst, die auf 5 Sessions zu verteilen, hat vermutlich auch Nachteile. Also primär wahrscheinlich es gibt verschiedene Nachteile für zu wenig Sätze. Ich denke mal, alles unter 2 Sätze pro Session, pro Muskelgruppe, fällt vermutlich dahin, jetzt mal vielleicht außerhalb von einem Intro-Kontext oder so. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Arbeitssatz machst, nur als Beispiel, meinetwegen du machst einen Arbeitssatz, schweres Rudern oder ADL oder so, dann machst du für diesen einen Arbeitssatz machst du, weiß nicht, 5-6 Warm-Ups und ich weiß nicht, wie lange dein Deadlift-Warm-Up dauert, meins dauert ziemlich lange, dann vielleicht noch einen zweiten Satz zu machen, vielleicht auch einen dritten Satz, ist durchaus sinnig. Und ich glaube auch, dass wenn man zu wenig innerhalb einer Session macht, dass dann so Dinge wie Mind Muscle Connection, Pump und so weiter auch einfach zu kurz kommen. Weil wenn du jetzt einen Satz curlst, so, dann merkst du, okay, ich habe jetzt ein bisschen Pump bekommen, so, ich habe eine gute Mind Muscle Connection, aber die wird in der Regel von Satz zu Satz, gerade in den früheren Sätzen, halt besser. Und also ja, ich denke, da irgendwo zwischen in einem Bereich zu kommen von, ich weiß nicht, 4 bis 6 Sätzen so im Durchschnitt pro Session und dann vielleicht am Anfang eher ein bisschen vielleicht noch ein bisschen drunter zu sein, am Ende ein bisschen drüber, kann durchaus sinnig sein. Also so ungefähr wie es sein kann.
Du würdest das jetzt aber auch nicht auf ein Bewegungsmuster einfach nur, also das Volumen meinst du mit den Sätzen für die komplette Muskelgruppe? Yeah. Also nicht nur jetzt bei einem Bewegungsmuster wie ein ADL5?
Nein, auf die Muskelgruppe bezogen. Ich meine, im Endeffekt, wie du es definierst, ist egal, solange du es halt konstant hältst und mit den Werten dann arbeitest. Ich glaube, das war's schon. Also eine höhere Frequenz ist halt meist bei kleineren Muskelgruppen der Fall oder funktioniert sehr, sehr gut in der Praxis in kleineren Muskelgruppen, weil dort vielleicht dann auch
das hatten wir auch, glaube ich,
der Trainingsumfang. Ja, kann gut sein. Haben wir das schon besprochen?
Mhm.
Okay.
Ja, ne, ich meine, wir hatten das auch am Beispiel Delts. Und am Beispiel Arme und Waden.
Ja, kann gut sein.
Hatten wir es im letzten Podcast angesprochen gehabt, ja.
Gut, dann will ich mich hier nicht wiederholen.
Nee, cool. Jan, 1:06. Ich glaube, das ist eine super Zeit,
die ich
jetzt auf der Uhr habe.
Ich denke auch.
Also würde ich sagen, haken wir so ab. Wie gesagt, ich habe hier noch ein bisschen was draufgeschrieben, aber auch nur für den Fall der Fälle, dass wir schneller durch sind, was ich schon vermutet habe, dass es nicht so wird. Aber jetzt haben wir auch vollkommen das Thema des letzten Podcasts abgeschlossen. Wurde dann doch ein bisschen länger, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wer mehr zum Jan wissen will, hört den letzten Podcast nochmal über Instagram, perfekt, über die Website, alles mögliche in den Shownotes auch verlinkt. Also falls ihr da Interesse habt, checkt es unbedingt mal ab. Ansonsten auch Jans Podcast aktuell nochmal ein bisschen aktiver.
Ne? Ja, voll. Also bin auf jeden Fall wieder drin. Es sind noch einige coole Episoden geplant,
Ich glaube auch Max MPS Radio, vor allem die tiefer in die Materie einsteigen wollen, ihr habt dort auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Check das unbedingt mal ab. Und ansonsten, Jan, danke ich dir, dass du da warst.
Danke dir.
Und bestimmt auf ein weiteres irgendwann.
Perfekt. Mach's gut. Danke dir.
Gerne.
Und gerne Feedback folgen lassen. Also entweder an Daniel oder eben an mich. Würde mich wirklich interessieren.
Yes, Leute. Ja, genau. An dieser Stelle kann ich vielleicht gerade nochmal sagen, so die übliche Routine. Macht gerne einen Screenshot von der Story. Haut es in Insta, in die Story rein. Verlinkt uns. Abo, Bewertung und so weiter, ihr wisst Bescheid. Ich bin froh und dankbar über alles, nur so kann der Podcast wachsen. Habe ich dieses Stanni-Gelaber auch kurz runtergerattert. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Jan, danke, dass du da warst.
Freu mich. Ciao. Danke dir.